Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen beim politischen Quartett, dem Podcast der Gewerkschafterinnen gegen Rassismus und Sozialabbau. Wir sind heute kein Quartett, sondern ein Quintett. Und an den Mikros sind heute
Laura,
Katja,
Adriana
und Alex.
Und Günni.
Aber das macht nichts. Ich wollte eigentlich den Alex, der sonst da ist, weil der kommt meistens als Letzter und dann ist er auch da und ist es so oft. Und Alex.
Ja, und Günni.
Ja, verdammt.
Okay. Wir haben heute ein komplett neues Setting. Wir zeichnen auch auf Video auf, was sehr, sehr spannend ist für den Podcast. Wir machen jetzt einen Videocast auch noch draus. Vielen Dank hier an Mit Productions. Warum sind heute ganz, ganz andere Menschen da als sonst? Weil ich habe die Ö3 Jugendstudie gelesen und habe mir gedacht, cool, junge Menschen ticken wirklich komplett anders, die Generation Z. Und da habe ich mir gedacht, ich lade jetzt einmal junge Menschen ein und frage einmal, was ihr euch so von der Zukunft erwartet. Vorab, was macht sie eigentlich so den ganzen lieben langen Tag?
Naja, also wir studieren alle drei Theater, Film und Medienwissenschaft. Das erstmal. Was machen wir noch, Katja?
Gelegentlich arbeiten und sonst sich mit Texten befassen, würde ich sagen.
Was machst du so?
Ja, also ich bin Filmproduzent und Regisseur und habe eine eigene Filmproduktionsfirma gegründet mit letztem Jahr und die nimmt hier gerade eben auch auf.
Ja, warum diese Menschen? Weil sie eben Generation Z sind.
Seid ihr?
Ja sind sie alle. Und ich fand es sehr, sehr spannend, weil die Botschaft der Generation Z lautet: Diskussionsbereitschaft, ein Miteinander auf Augenhöhe, im Kleinen und Großen nach Lösungen suchen und Gestaltungsräume ausschöpfen.
Diese Aussage kommt von
Das kommt Gen von der, genau. Und meine erste Frage ist, glaubt ihr, dass ihr auf Augenhöhe gesehen werdet in der Gesellschaft?
Kommt drauf an, mit welchem Teil der Gesellschaft vielleicht?
Ja.
Ja.
Wo glaubst du, wirst du gesehen?
Teils mit anderen jungen Menschen, also Gleichaltrigen, also innerhalb der Gen Z, vielleicht eher als mit älteren Generationen.
Also ich würde sagen, die Millennials, die sind ja im gleichen Boot wie wir. Also ich meine, bei mir sind nur 24 Tage dazwischen.
24 Tage?
Bis zur offiziellen Grenze der Millennials, ja. Ah. Also da sitzt man schon im gleichen Boot und die gleichen Core Values sind dann auch eher vertreten, als dann eher nach oben, wenn man so Richtung Nationalrat schaut, wo ja das Durchschnittsalter
alt ist.
Was ist?
Alte weiße Männer.
Ja. Also ich denke, da sind wir noch halbwegs gut vertreten und da fühlt man sich auch irgendwie so ein bisschen gesettelt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Studienkolleginnen und Kollegen sind ja vielleicht auch irgendwie älter. Hat man da irgendwie Bezug dazu, zu den älteren Leuten? Das ist ja genauso wie im Arbeitsleben, wo du ja teilweise auch dann nicht mehr nur eine Altersgruppe hast, sondern durchgemischt ist.
Also ich denke, man wird während den Vorlesungen schon auf Augenhöhe also gesehen.
Von den Professoren meinst du, Professoren?
Auch von den Mitstudenten, also weil da sind ja bei uns auch teilweise ältere Leute drinnen. Ja. Und in einer Diskussion wird man da jetzt nicht herabschauend irgendwie wahrgenommen. Also hätte ich jetzt so gesagt.
Aber ich meine, das ist halt auch eine bestimmte Gruppe, Uni.
Ja. Vor allem, wir sitzen noch in nur Vorlesungen. Das ist noch nicht wirklich in den Gruppen oder, also die kleiner sind, jetzt nicht nur so 20 Leute, sondern es ist schon ein Vorlesungssaal mit 50 plus Personen. Da ist jetzt auch nicht der 1:1 Kontakt so gegeben.
Ja, aber du hast vorher gesagt, ihr arbeitet auch zwischendurch und da seid ihr mit anderen Menschen auch in Kontakt. Ist das dann schwieriger? Merkt man da den Generationsunterschied? Ticken also, dann im Arbeitsleben ältere Menschen anders oder Kinder?
Also für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Also ich arbeite gelegentlich als Security bei verschiedensten Veranstaltungen und da ist die Altersspannweite doch um einiges größer. Aber da wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass es vom Alter her einen Unterschied macht. Vielleicht eher vom Geschlecht, aber nicht vom Altersunterschied. Also der Kollege von heute zum Beispiel, mit dem ich gearbeitet habe, war 38 und ich hatte keinerlei Verhalten gemerkt, dass sich jetzt irgendwie darauf abspielt, dass ich 20 Jahre jünger bin oder so. Ja.
Ist das bei euch? Merkt ihr Generationskonflikte in eurem Leben?
Ja, abgesehen mit deinen Eltern? Hin und wieder. Jetzt im Uni-Kontext wäre es mir auch nicht wirklich aufgefallen. Aber ich glaube, dass gerade bei unserem Studiengang sehr viele Leute in unserem Alter sind. Mhm. Und es ist eher die Ausnahme, dass irgendwelche älteren Leute dabei sind. Ich habe letztes Jahr in einem Callcenter gearbeitet, so als Kundenservice. Da wäre es mir auch nicht wirklich aufgefallen. Es gab halt natürlich vereinzelt Leute, die haben einen ein bisschen verhätschelt oder gedacht, die können irgendwie mit ihren crazy Life-Stories punkten, wo es halt dann nicht so crazy war, aber die dachten, wenn man jünger ist, kann man irgendwie leicht beeindruckt werden. Aber so von den Chefs oder so, haben die uns eigentlich alle gleich behandelt.
Ja, ich kann jetzt eigentlich auch nicht richtig was dazu hinzufügen. Also ich bin Assistentin von einem Drehbuchautoren und ich babysitte auch seine Tochter. Es ist ein Umgang, der sehr auf Augenhöhe ist und mit der Tochter, mit dem Kind, das ist auch sehr. Das ist Augenhöhe. Obwohl, ja, sie ist vielleicht ein bisschen weniger auf Augenhöhe tatsächlich. Ja.
Wenn ihr jetzt so an den Alltag denkt, einkaufen, shoppen, sitzen irgendwo, gibt es da irgendwelche Situationen, wo ihr denkt, ja, da könnte eigentlich eine Generation was anders machen?
Meinst du, wir merken, dass andere Generationen sich anders verhalten als wir?
Ja. Oder euch gegenüber nicht respektvoll genug sind oder so?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber ich kriege auch oft gesagt, dass ich älter aussehe, als ich bin. Also vielleicht hat es damit was zu tun. Also ja. Im Alltag einkaufen eigentlich gar nicht.
Wäre mir bis jetzt auch nicht aufgefallen. Aber ich glaube, es kommt doch sehr darauf an, wie respektvoll man sich generell im Alltag bewegt. Also, weil dieses klassische Beispiel ist ja, in den Öffis nicht aufzustehen für eine ältere Person. Das ist ja meistens das Go-To-Beispiel von Leuten, wo es dann heißt, die jüngere Generation ist so respektlos oder sowas. Aber das wird mir auch kaum mehr auffallen, um ehrlich zu sein. Also
im Jahr davor war ja wirklich noch die größte Aufregung, vor allem dann bei den Leuten, die Studie gelesen haben, dass die Generation Z faul ist und nicht mehr wirklich arbeiten will oder sonst was, ja. Habt ihr den Eindruck, dass diese Message noch immer zu euch rüberkommt?
Ja, schon.
Also, dass uns vorgeworfen wird, dass wir faul sind. Ja, also.
Das hört man schon öfter, also vor allem so im Social-Media-Bereich, dass die jungen Leute ja nicht hackeln gehen und ähnliches.
Oder dass sie nur zum Spaß studieren, nur zu studieren, um zu studieren. Also ich meine.
Ja, oder vor allem auch, wenn es darum geht, Work-Life-Balance, weil da unsere Generation aber weit mehr dahinter ist. Das heißt, statistisch gesehen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, suchen in unserem Altersbereich mehr Leute nach einem Teilzeitjob, als dann, sage ich jetzt, 35, 40 plus. Abseits davon, dass der größte Bereich ja der Teilzeit sucht, Teilzeitarbeitende Mütter sind. Und da hat man dann ganz oft auch so dieses Jahr, warum suchst du nicht einfach einen Vollzeitjob? Jedenfalls ist das bei mir ganz oft der Fall gewesen. Und ansonsten denke ich, dass da einfach die größte Reiberei ist zwischen Leuten, die wirklich jetzt so 60 plus sind.
Ja, die Pensionisten.
Die Pensionisten, die auf einem ganz anderen Level gearbeitet haben und auch jetzt ein ganz anderes Level an Pension haben, als wir haben werden.
Ja. Auch als ich habe.
Ja, also dieser Generationsvertrag, von dem wir vor allem in Deutschland immer gesprochen wird, ist ja bei uns genauso vorhanden. Und ich denke, dass da einfach das meiste herkommt, abseits davon, dass es gut klickbar ist. Also
ja, aber ich glaube, dass viel dieses so Clickbait auch die Aussagen von Personen betrifft, dass sie halt nicht weiterschauen. So, warum suchen so viele Gen Zs Arbeit oder ähnliches? Und sobald du dich mit mehr als zwei Leuten unterhältst, die arbeitssuchend sind, findest du halt ganz schnell heraus, dass es nicht an den Bewerbungen liegt, die rausgeschickt werden, sondern halt an dem keine Antwort bekommen oder halt nicht genommen werden.
Genau, ja. Vor allem jetzt im Vergleich zum letzten Jahr von 2024 auf 2025 hat sich es in meiner Wahrnehmung noch einmal stärker verschärft, einen Job zu finden, weil der Jobmarkt aktuell einfach, also bei all meinen Kolleginnen und Kollegen im Umfeld wird gerade eben einfach nur Stellen abgebaut. Also,
ja, wir haben multiple Wirtschaftskrisen, das ist ja, so. Ja, wir haben mehrere Krisen, mehrere Kriege.
Aber es ist unsere Verantwortung, dass wir uns einen Job suchen, obwohl keiner da ist. Ja. Und ich finde, da merkt man es vor allem in den letzten 2 Monaten ganz stark. Ich komme ursprünglich aus der Chemie- und Pharmabranche und da haben wir jetzt mehrere große Big Player massiv Stellen gekürzt. Und da ist es dann trotzdem so, ja, die sollen einfach alle sich mehr anstrengen, einen neuen Job zu finden. Weil wenn du es willst, dann bekommst du ja einen. Oder so.
Ja, wobei wir heute ja auch die Diskussion haben, weil die Gewerkschaft ja gefordert hat, es muss ein Recht auf Vollzeit geben, wenn du Teilzeit warst, dass man, wenn man mehr arbeiten will, dass auch mehr arbeiten können muss.
Im selben Beruf,
also im selben Job. Weil es gibt viele, die jetzt Teilzeit sind, die das vorher gebraucht haben aufgrund von Kinderbetreuung oder auch Altenbetreuung. Und das fällt jetzt weg, wenn Kinder älter werden, wenn Kinder nicht mehr zu Hause leben und du brauchst diese Teilzeit nicht mehr, willst aber noch arbeiten gehen für die Pension, um einfach eine Pension zu bekommen, von der du leben kannst. Und dass dann nachher du auf den Goodwill deines Arbeitgebers angewiesen bist. Ja.
Ob du dann noch einen Vollzeitjob
bekommst. Genau. Ja. Und da gibt es also seitens der Industriellen Vereinigung, liebe Industriellen Vereinigung, ich kann euch sehen. Natürlich dieses, wer arbeiten will, der kann das auf jeden Fall und niemand steht im Weg. Ich meine, dass dann nachher Arbeitgeber Deutschland sagen, die Mehrkosten, die werde ich bestimmt nicht zahlen. Und jemand, der Teilzeit ist, ist leichter erpressbar als jemand, der Vollzeit arbeitet.
Mhm. Aber ich finde den Ansatz sehr gut und ich finde das auch super, auch als Unternehmer. Es ist halt vor allem für Klein- und Kleinstbetriebe, wie bei mir zum Beispiel, dann doch auch wirklich eine Kostenfrage.
Weil ja, natürlich ist eine Kostenfrage. Wenn ich
20 Stunden anstellen kann, aber die gleiche Person, wenn die mir sagt, sie möchte jetzt mehr arbeiten und auf 40 Stunden aufstocken, ich würde es echt gerne ermöglichen, aber bei mir ist es halt teilweise nicht machbar.
Es ist in vielen Bereichen nicht machbar. Das Problem, das generell da ist, ist, dass das Geld eigentlich da ist, aber nicht bei denen, die es brauchen.
Das finde ich so schön.
Ich glaube, das fällt auf sehr viele Bereiche zu dieser Aussage.
Ja. Wenn ihr zurückdenkt so an eure Schulzeit,
ja.
War das eine tolle Zeit?
Nein.
Ja, ich muss mich dem leider anschließen. Aber ich glaube, das war eher ein persönliches Ding, als dass jetzt wirklich die Schule schuld dran war.
Ja.
Ja, also bei mir war schon Schule so.
Ich komme es immer darauf an, ob die Schule da jetzt einem Support gibt oder nicht. Ich weiß nicht. Also für mich war es okay, aber ich habe auch dann keine AHS weitergeführt, sondern was Spezifischeres gemacht, was halt vielleicht eher auf meinen Typ zugeschnitten war. Aber mit Corona und Ähnlichem war es jetzt halt auch so nicht das Beste. Also.
Habt ihr alle mehrere Schuljahre gehabt während Corona?
Wie meinst du?
Wann habt ihr die euren Abschluss?
Ich 2024.
24?
2000.
Ja, wir auch.
Ja,
auch
2024.
2024, okay. Weil ich hatte 21 Schulabschluss, das heißt, ich hatte nur...
Ja, du hast deine Matura, die eigentlich nicht keine Matura war.
Nein, ich hatte mehr Matura als die Klasse vor mir.
Ja.
Na gut. Ja. Aber ich glaube, bei uns allen war es so während der Oberstufenzeit, aber dann die Matura außerhalb von Corona.
Ja.
Also so der Anfang der Oberstufe war eher von Corona betroffen als dann der Rest.
Wenn ihr euch etwas wünschen dürftet für dieses Schulsystem, was wäre das?
Eine komplette Umkrempelung. Weil einfach so viele Leute nicht aufgefangen werden. Die kommen nicht mit. Und wenn du während der Schulzeit schon nicht mitkommst, dann bist du halt irgendwie unten durch. Du kannst überhaupt nichts mehr anfangen.
Ja, also auch mehr auf die Bedürfnisse generell der Schüler eingehen. Also ich glaube, dieser Zwang von Leistungsdruck, egal wie, was du danach machen willst, das ist einem Schulsystem eigentlich relativ egal, habe ich das Gefühl. Und dann ist halt ja so ein, egal wie sehr dich ein Fach interessiert oder nicht, du musst so ein bisschen performen. Und ja.
Ja, also ich glaube, grundsätzlich wäre es halt einfach schön, wenn mehr irgendwie die eigenen Stärken gefördert werden würden, als versucht wird, die eigenen Schwächen auszubügeln. Und ich finde grundsätzlich das Konzept von Durchfallen nicht so toll. Also ich meine, ich glaube in Norwegen oder so, keine Ahnung. Also es gibt auf jeden Fall auch Schulsysteme, wo man einfach nicht durchfallen kann, wo man so lange gefördert wird, bis man einfach aufsteigen kann, weil, also ich glaube, das ist schon eine große Belastung für ein Kind.
Ja, weil es oder ist nicht nur, dass eine Jugendliche länger in der Schule, sondern ja, mein sozialer Kreis fällt ja auch weg. Mhm. Und es ist halt noch schwerer, dann irgendwie in eine neue Klasse dazuzustoßen oder so. Also,
magst du ja irgendwas ergänzen?
Ja, also als Person, die sitzen geblieben ist, verstehe ich das Ganze natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Norwegen funktioniert. Es gibt natürlich Schulsysteme, die dieses System haben. Ja. Das bekannteste Beispiel davon sind die USA. In einigen Bundesstaaten gibt es ein No-Fail-Konzept.
Okay.
Was bedeutet, dass du, auch wenn du ein F schreibst, also eine 5, du failst das Fach, aber kommst trotzdem durch. Das Problem halt, was du richtig gesagt hast, ist, am besten ist es halt, wenn du diese Person auffängst und unterstützt, dass sie ja trotzdem mitkommen, wird er doch halt nicht gemacht. Das heißt, du verkackst, keine Ahnung, Geografie, dritte Klasse, Unterstufe und darfst trotzdem deinen Abschluss machen, hast halt Geografie, dritte Klasse, Unterstufe nicht geschafft.
Und hast aber diesen Stempel dein Leben lang noch dabei, ja? Also ja, den streichen sie dir nicht weg. Ja, du gehst aus der Schule raus mit, ja, also hat verkackt in einigen Sachen, ne? Mhm. Viel Spaß am Arbeitsmarkt. Ist auch nicht besser. Ja, ja.
Abseits davon, Arbeitsmarkt ist jetzt eine Sache. Das andere ist halt, dass manchen Leuten halt dann grundlegende Kenntnisse fehlen. Was man jetzt mal, wenn man ganz böse ist, wenn man im Internet so unterwegs ist,
sei mal nicht barsch, mein Bester, aber wenn wir uns im Internet umschauen, welche Kommentare wir hier lesen auf der ORF Zeit im Bild-Seite und wir reden hier von...
Ja, aber ORF Zeit im Bild ist nicht aussagekräftig. Die ORF-Kommentare drunter, die kannst du genau nehmen und vergessen, weil wir haben die Dead Internet Theory letztens belegt. Es gibt im Internet über was waren es, 75% aller geschriebenen Kommentare auf Social-Media-Plattformen sind nicht von Menschen verfasst. Und unter der Kommentarspalte vom Zeit im Bild oder vom ORF oder sonst was sind es definitiv noch mehr.
Und die 15% oder 25%, die selber schreiben, können es nicht mehr.
Ich würde dann nochmal drauf zurückkommen über dieses, dann hast du nichts gelernt in dem Sinne. Und ich glaube, das ist für mich das größere Problem, dass man ganz viele Leute auch hat, die ja die Noten haben, die das Wissen bestätigen sollten, aber das nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Weil ich kann auch sagen, ich habe meine Mathematik-Matura mit einer 3 bestanden. Ob du mir jetzt die nochmal hinlegen könntest und ich könnte das lösen, entspricht nicht demselben.
Ja, sicher.
Ich habe meine Mathematura auch mit einem 3er bestanden und das ist über 30 Jahre her und
was mir,
nachhaltig ist dann nichts.
Und was mir dann auch ziemlich gefehlt hat während der Schulzeit, war ein bisschen diese Volition, auch dieses, wofür mache ich's. Also an der Motivation hat es natürlich auch teilweise gescheitert, wenn man sich so mit Corona und keine Ahnung was, aber auch den Nutzen zu sehen, warum ich das lerne.
Aber das wäre meine Frage, hat euch die Schule auf das Leben vorbereitet?
In manchen Bereichen sicher, aber in vielen nicht. Und weil vorhin das mit Internet aufgekommen ist, ich finde, das Schulsystem sollte sich auch sehr viel schneller und intensiver damit auseinandersetzen, was für neue Sachen die Generationen jetzt irgendwie gerade in ihrem Leben haben. So Stichpunkt Medien zum Beispiel. Wie geht man mit Medien um?
Mhm.
Wie recherchiert man richtig? Wie kann man Quellen finden, denen man vertrauen kann? Was sind da die Faktoren und so?
Ja.
Und ich finde, das sind halt, ich meine, so Mathe und Biologie auch irgendwo wichtig, safe. Aber wie ihr gesagt habt, so, ich könnte auch keine Mathe-Matura mehr schreiben. Ja. Ich könnte keine Matheaufgabe aus der Sechsten lösen wahrscheinlich. Aber wie man mit Medien umgeht, das ist halt, das bleibt irgendwo, weil damit bist du jeden Tag konfrontiert.
Also laut der Studie hier, ja, ist das Einzige, was noch halbwegs funktioniert, die Digitalisierung.
In Schulen?
Ja.
Ja, klar.
Laut der Umfrage,
das
ja,
nicht das darf
noch eingegangen
werden. Ich wollte auch gerade sagen, also so Digitalisierung ist eine Sache, aber zu verstehen, womit ich arbeite, ist ja was
ganz anderes. Also ich meine, nur wenn man jetzt ein iPad bekommt in der Schule
und mir einen Account kreieren kann und irgendwie mich da zurechtfinde mit dem System, wie es funktioniert, safe, glaube ich, dass es funktioniert, weil die Leute sind ja darauf angewiesen. Also die Jugendlichen, die Jungen, wie genau. Aber wie man dann mit den Informationen umgeht, wie man diese Informationen ausfiltern kann, wie man schaut, dass die Informationen, die man selber teilt, nicht Falschinformationen sind. Und diese Sachen, denke ich mir halt, das sollte auch irgendwo beigebracht werden.
Ja. Woher bezieht ihr eure Informationen?
Aus dem Internet.
Ja, wenn wir über Internet reden. Also bei mir war es ja so, ich weiß nicht, wie es bei euch war, auch dazu, dass ich auf einer naturwissenschaftlichen Schule war. Es hieß so, ja, Wikipedia ist keine Quelle.
Ja, bitte.
Das war halt mein Ansatz. Wenn du irgendwo angegeben hast, Wikipedia als Quelle, dann hieß es so auf, ja, das geht sicherlich weiter durch. Stattdessen war halt so, du suchst in Wikipedia die Originalzitate, die Quellen und suchst dir andere Sachen. Was ist so bei euch so? Quelle Internet ist ein bisschen schwierig. Also, von wo?
Also Social Media auf jeden Fall. Also die Zeit im Bild würde ich schon auch als eine der Hauptquellen nehmen, ja, über die ich Informationen bekomme, auch wenn es teilweise dann schwer ist, mehr dazu zu erfahren, mhm, weil es gibt halt einen sehr großen Überfluss und dann weiß ich dann auch manchmal nicht weiter, wo ich noch mehr suchen soll.
Es kommt darauf an, welche Themen.
Ja.
Also bei vielen Themen denke ich mir, es ist nicht unbedingt falsch, was sie berichten, aber sie lassen sehr viel weg. Und ja, wie sie es berichten, so die Wortwahl und das,
genau, und dann sucht
kann man
halt
hinterfragen.
Finde ich dann doch eher nach anderen, also man hat dann andere Medien, die vielleicht von Printmedien kommen, aber halt auf Social Media präsent sind, wie so ein Falter oder so zum Beispiel.
Ja, ich meine Falter-Abo tatsächlich, das mag ich sehr gerne. Ja.
Genau, und sonst halt auch viel durch Reden mit anderen Leuten, also wenn man in der Gruppe zusammensitzt, kommt, finde ich, auch manchmal hoch, das habe ich letztens gelesen, das habe ich dort und dort gesehen. Ja.
Politische Themen im Internet sind?
Zum Beispiel? Weil ich meine, alles ist ein bisschen politisch. Also, ich
mein, Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel.
Ja.
Wir verbilligen das Leben für die Menschen. Die Schlagzeile ist da. Ihr lest das. Schaut sie dann bei politischen Parteien nach, wie die dazu stehen, was die davon halten?
Was einzelne Parteien? In Österreich, sozusagen. Nein.
Also bei solchen kleinen Themen, in Anführungszeichen, eher nicht.
Ja.
Ich schon. Weil ich einfach da meistens auch in den Diskurs reingehe. Das heißt, meistens, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwas in die Richtung sehe, dann schaue ich mir zum ersten andere News-Outlets an, die wahrscheinlich eher in eine andere Parteirichtung gehen. Man möchte jetzt News-Outlets ja nicht wirklich was vorwerfen, allerdings ist eine Krone-Zeitung nicht bei allen Themen zu haben. Oder irgendwelchen Themen von Relevanz. Was allerdings bedeutet, dass ich dann halt schaue, okay, welche News-Outlets haben was gepostet zu dem Thema. Bestes Beispiel letztens, was ich jetzt konkret habe. Wer hat mitbekommen, die zwei US-amerikanischen Jets, die abgefangen wurden über österreichischen Luftraum? Ja.
Nein.
Cool. Also, zwei US-Kampfjets haben österreichischen Luftraum betreten. Ein
Kampfjet, das waren Aufklärungsflugzeuge, die drüber fliegen wollten.
Okay.
Ja, ja.
Sie sind jedenfalls unter US Army, also sind das für mich Kampfjet. Ja.
Das gibt ein Überflugverbot.
Genau. Haben sie gebrochen, wurden halt von unseren Eurofightern abgefangen. Das heißt, die Eurofighter fliegen tatsächlich, wer ist gedacht. Und wurde gepostet auf Insta von der Zeit im Bild. Es war nicht auf der offiziellen ORF.
Oh ja.
Nicht auf dem Handy, da war es nicht.
Ja.
Da hat es nicht hochgeschafft, was ich spannend fand. Und dann habe ich mir halt ausgesucht, okay, wie viel News ist jetzt actually dran? Und habe mir halt angeschaut, was Falter, Standard dazu berichtet haben. Die heute habe ich mal ausgelassen.
Ja, da fällt mir das Moment-Magazin, das ist auch eine sehr große Quelle,
ja,
die ich nutze, aber es geht dann auch eher in den Diskurs, so wenn,
genau,
man sich tiefer mit etwas beschäftigt.
Und dann auf den Seiten habe ich dann einfach nachgeschaut, viele haben dann ganz oft verschiedene politische Ansichten drinnen stehen. Wenn es gute journalistische Magazine sind, verwenden sie verschiedene Quellen dazu, wenn nicht, dann ist es halt die heute.
Aber keine journalistische Zeitung.
Ist es auch, nein. Funktioniert, hat ja auch nicht die Standardsatzung.
Ja,
also da mache ich sowas schon in die Richtung.
Okay.
Schwierig ist es ganz, auch ganz schwierig, auch für mich, voll Deutsch, bei Themen, die von Einzelpersonen auf Instagram, auf Insta-Shorts oder so, also Reels, geteilt werden, wie zum Beispiel, du hast irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand regt sich vor laufender Kamera darüber auf, was passiert ist, ist allerdings keine Person des öffentlichen Lebens in dem Sinne und sagt dann, ja, irgendwas ist da gerade eben passiert. Da ist es für mich schon schwieriger, dann Originalquellen rauszufinden und dem vertraue ich nicht ganz.
Mhm. Ja, wobei in Social Media ja dermaßen viel Schrott einem in die Bubble gespült wird.
Ich glaube, genau das Problem ist es halt, dass man dieses Aussortieren, was eben auch vorher Adriana gemeint hat, dass man das auch nicht lernt. Mit welchen Informationen gehe ich jetzt wie um? Und welche Information hat für meinen Alltag eine Wichtigkeit? Weil natürlich hat eine Senkung oder Erhebung von Preisen, das betrifft mich natürlich in meinem Alltag, aber wird von so vielen anderen Nachrichten überschwemmt, dass ich mir dann vielleicht in meinem Hinterkopf denke, ich werde es dann sehen, wenn ich wieder einkaufen gehe und meine Rechnung anschaue. Und nicht so ein, da kann ich jetzt eh nichts daran ändern. Das ist, finde ich, glaube ich, sehr oft bei der Generation dieses, der direkte Gedanke, ja, es betrifft mich, aber ich kann jetzt direkt auch nichts machen.
Es ist halt so, ja.
Ja, und dann.
Aber wenn ihr jetzt eine Schlagzeile lesen würdet, und am besten vor Wahlen, ja, eine bestimmte Partei möchte wirklich eine Vermögensteuer machen und alle anderen nicht, würdet ihr diese Aussage, die einfach dasteht, annehmen oder würdet ihr zuerst nachrecherchieren, ob das stimmt?
Ja, gerade vor Wahlen würde ich schon recherchieren.
Ja.
Ja.
Habt ihr das gemacht vor der letzten Mal? Ja,
was war
schon
letzte Wahl? Ich war nicht da vor der letzten Wahl.
Letzte Wahl war
die Wahl. Rechtzeitig angekommen.
Okay. Also Nationalratswahl war 2024, September 24.
Ja.
Und danach war irgendwie in keine Wahl.
Ich.
Oder? Danach war.
Ich glaube, ich habe tatsächlich recherchiert über was die verschiedenen Parteien zur Vermögensteuer sagen. Ich kann mich nur jetzt nicht mehr erinnern. Ja.
Aber ja, an dem Punkt, so nachzuschauen, wofür Parteien stehen, da war ich schon. Also halt nachzuschauen, okay, will ich wirklich das wählen, was ich gewählt habe? Und dann, ja, fällt halt auch auf, so, okay, was kann man überhaupt wählen? So. Und da fällt dann auch schon wieder die Hälfte weg. Und dann schaust du halt, es gibt ja auch sehr oft das Phänomen, dass man sich denkt, okay, wähle ich jetzt die kleinere Partei, die zwar eher meine Werte vertritt, oder die größere Partei, um andere Stimmen also dass die da halt nicht so viele Stimmen bekommen, halt die Opposition oder sowas.
Wo ich persönlich immer sagen würde, wähle die kleinere Partei.
Ja, ich bin auch so.
Das ist ja das Problem mit den Linken, dass wir so viele kleine Parteien haben, dass dann erst recht die Rechten
das Problem,
Mehrheit haben.
Dass die Linken so gespalten sind, ist, dass die Rechten vereint sind.
Ja.
Ja.
Aber darüber haben wir vorher auch ein bisschen geredet, also im Gespräch über dieses, dass man auch ein bisschen nicht mehr ganz weiß, okay, diese Person ist eigentlich derselben politischen Einstellung wie mir, aber dann kommt es zu wieder einem anderen kleinen Thema und kommt dann nicht auf einen Zweig und dann gibt es eben diese ganzen, was du eben auch gerade gemeint hast, dieses Spalten von linken Meinungen und nicht dieses, okay, aber es fehlt irgendwie das gemeinsame Ziel.
Ja, es gibt halt diesen, und gleichzeitig gibt es halt diesen sehr starken Positionierungsdruck und Meinungsdruck.
Genau, also du musst schon eine Meinung haben und da ganz sicher dahinter stehen und Bücher gelesen haben oder Texte oder sonst was. Aber gleichzeitig kann dich auch, wenn du dann eine Meinung zu viel hast oder so, dann kannst du auch schneller wieder unten durch sein. Also
Ja, mein Lieblingsbeispiel ist, du wählst links, bist du vegan? Nein.
Ja, es hat ja angefangen mit diesem ganzen Begriff dieser Cancel Culture und so. Ja. Und da waren ja ganz viele Leute ganz schnell unten durch.
Aber zum Thema Cancel Culture steht nämlich auch im Jugendprogramm, also in dieser Jugendstudie drinnen. Habt ihr das Gefühl, dass das Internet für euch so ein sicherer Ort ist, um über politische Themen zu reden? Ja. Internet oder generell? Wie offen könnt ihr über eure politische Meinung reden, ohne da in massive Konflikte zu kommen, jetzt im Freundeskreis, Privatleben, aber auch im Internet?
Ich hake einfach mal ein. Wir heben uns das auf und machen jetzt einen Break. Weil wir machen einfach beim nächsten Mal weiter. Und wenn es euch interessiert, was wir hier so machen, schreibt es uns an. Wir sind auf Facebook, auf Insta und haben eine tolle Homepage, www.aufwiderstand.de. Komm und wir reden einfach weiter und beim nächsten Mal sind wir wieder da. Und wir sagen am Ende immer auf Widerstand.
Punkt, komm.
Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.